Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Le Brunch beim Insert Moin Podcast. Games, Croissants und Liebe in Episode 3458 am 18. August 2024. Die volle Crew ist da. Schönen guten Morgen. Micha, Anne, Manu. Oh. Ich schenke dir noch mal Kaffee nach. Du bist doch Kaffeetrinkerin?
Nein, bin ich nicht.
Ich nehme mir den Kaffee und sage, den habe ich für mich eingegossen. Jetzt nehme ich die andere Tasse und einen leckeren Tee. Einen schwarzen Tee?
Ja, Tee. Jede Art von Tee.
Dann kriegst du den grünen, den habe ich extra für dich gebraut.
Fantastisch.
Hat schon 3 Minuten gezogen. Ich hoffe, das ist nicht zu lang für dich.
Nein.
Sehr das gut.
Super.
Du kannst eine kleine Bitternis also vertragen.
Ja.
Schön mit euch hier zu sein. Wer mit uns gemeinsam Tee, Kaffee oder auch andere Kaltgetränke trinken möchte und dabei die Opening Night Live schauen möchte zur Gamescom, der kommt ins Lost Level. Ne Micha,
genau. Am 20. August um 18 Uhr sind wir, das ist der Dienstagabend, im Lost Level in Köln. Das ist eine wunderschöne kleine E-Sport-Bar, die zur Gamescom immer auch schön voll gefüllt ist mit lauter verrückten Spielemenschen. Und da treffen wir uns 18 Uhr. Es ist open for all, also ihr könnt kommen, wie ihr wollt. Ihr müsst euch auch nirgends anmelden. Das ist offene Location, ist keine geschlossene Gesellschaft für uns. Aber wir haben dort zusammen mit Hooked, also Robin von Hooked kommt auch mit seiner Community, gesagt, dass wir uns dort ein kleines Community-Treffen machen. Und wenn ihr euch dann anmeldet über Patreon oder Steady, wenn ihr da Supporter, Supporterin seid, dann bekommt ihr von uns einen Getränkegutschein, den ihr für ein Getränk eurer Wahl, zum Beispiel ein Gin Tonic oder 2 Bierchen oder auch natürlich nicht alkoholische Getränke. Das geht dann auf unseren Nacken, also auf Insert Moins Nacken, die ONL Watch Party mit uns zusammen genießen. Es sind alle da, sind wirklich alle da. Also wir 4 sind auf jeden Fall da. Nina hat gesagt, sie kommt rum, von Random Encounters natürlich. Und sogar hier Special Guest, habe ich gestern nochmal bestätigt, unser Illustrator Max kommt natürlich auch
mega
rüber.
Yay.
Ja, das heißt, wer schon immer ein Max-Tattoo haben wollte, der hat bestimmt ein Edding dabei.
Sehr gut.
Einfach T-Shirt hoch, einmal unterschreiben lassen oder ein Croissant irgendwo hinmalen lassen von Max und am nächsten Tag zum Tattoo-Studio gehen. Nur so als Serviervorschlag. Muss jetzt keiner machen, aber ich denke drüber nach.
Sehr gut. Das finde ich gut. So startet man in die Gamescom.
Letztes Jahr war noch Tätowierer auf der Gamescom, da konnte man aber keine Wunsch-Tattoos machen.
Nee, aber, Squid Game konnte man sich da tätowieren lassen, weiß
genau,
ich noch.
Ja.
Oh, schlimm.
Der Sepp hat sich tatsächlich die Fingerkuppen tätowieren lassen.
Ja,
live im Studio.
Nicht die Fingerkuppen, sondern die Knöchel vorne.
Wie nennt man das denn, dieses Teil zwischen Kuppen?
Knöchel. Mittelhandknöchel oder wie auch immer man das nennt. Da hat er sich diese Zeichen, diese Squid Game Zeichen, die glaube ich aber auch PlayStation sein könnten.
Sehen aus wie die PlayStation Buttons, genau.
Hat er sich richtig echt live dort tätowieren lassen. Also würde ich auch machen, wenn es ein geiles Tattoo gäbe. Ich kein Problem mit, aber so eine Fernsehserie oder was?
Ja, okay, dann machen wir das für nächstes Jahr. Gamescom, wir engagieren Max und dann tätowiert er einfach Croissants im Insert Moin Stand. Also, wir brauchen mehr Patreon-Gelder, damit wir uns nächstes Jahr eine Booth leisten können, ein Tattoo-Booth auf der Gamescom. Das ist doch mal ein Stretch-Goal, Micha.
Das klingt auf jeden Fall gut. Ich habe den auch gesehen, da haben sie dann auch einen Tätowierer für die Party geholt, der noch Wolfs, dieses Koop-Ding, das bald kommt. Und da konnten sich alle dieses Logo von dem Spiel tätowieren lassen. Das ist schon ein sehr krasses. Ich weiß nicht, wer es wirklich gemacht hat, ob jemand irgendwann so betrunken ist und sagt so, ja, ich möchte unbedingt ein Logo von dem Spiel auf meinem Arsch haben.
Vielleicht. Ich überlege gerade, hat einer von uns Tattoos von uns 4? Du?
Mehrere.
Mehrere.
Okay. Ja.
Ich habe gerade, glaube ich, auf Arte was dazu gesehen, dass die Hautzellen ein Leben lang immer versuchen, das wieder also dagegen zu kämpfen. Mhm. Und dann werden die immer so gegessen, diese schwarzen Hautpartikel. Mhm. Und der kaut dann da so lange drauf rum, versucht den halt wegzumachen, schafft es nicht, dann stirbt er und dann kommt der nächste, versucht es wieder aufzufressen. Gott. Und das passiert halt so lange, bis man komplett nicht mehr da ist.
Ja, ja, deswegen verblassen Tattoos ja auch irgendwann, so ein bisschen zumindest. Ja, also ich habe eins schon sehr lange, ich habe eins machen lassen, da war ich 15. Und ich sehe es halt nie, weil es auf meinem Rücken ist, aber ich glaube, das sieht noch relativ fresh aus dafür, dass ich jetzt 36 bin. Und das genauso schon so lange habe, quasi wie ich damals alt war. Das kann aber nee, das ist ganz
wichtig. Ich muss immer an Akte X denken. Da gab es eine Folge, wo Scully sich tätowieren lässt, so eine Rose. Und dann ist da so Akte X-mäßig natürlich die rote Farbe so Magic. Und
ist ein Alien.
Dann mit ihr. Nein. Also das Tattoo redet dann quasi mit ihr, weil halt irgendwas in dieser Farbe war, was dann so psychische Substanzen losgelöst hat, damit sie eine Stimme gehört hat. Das war eine ganz weirde Akte X-Folge. Und dann habe ich da ewig nicht mehr drüber nachgedacht. Und dann gab es doch vor 2 Jahren oder was dieses Verbot mit der farbigen Tinte.
Ganz genau. Das ist
und dann habe ich genau wieder an Scully gedacht. Nicht so, siehste? Dann saß ich so auf dem Sofa wie Leonardo, weißt du, bei diesem Meme.
Ja,
und
hab
so auf dem Fernseher so.
Ja, da, da.
Ja, sehr geil. Oh, Akte X.
Ja, witzig.
Oh, wenn ihr, alles wunderbar hier, das ist genauso soll ein Brunch ja sein. Wenn ihr uns finanziell unterstützt, wofür wir sehr, sehr dankbar sind, das macht das alles hier möglich, dass wir hier jetzt gerade zu viert sitzen und euch bespaßen und wir darüber reden können, dann kriegt ihr nicht nur ein Getränk im Lost Level, wenn ihr da hinkommt, sondern habt auch 2 wunderbare Premium-Episoden über die vergangene Woche bekommen, nämlich einmal EDF 6 mit Anna und Micha und einmal Dencha de Go mit Micha und Michi.
Ja, auch gut.
Ich war ja bei beiden Folgen nicht dabei und ich muss euch allen 3 ein dickes Lob aussprechen. Das war so eine schöne Woche. Es war so voll, weil ich ja wirklich komplett als Konsument diese beiden Folgen genießen konnte. Und es sind wirklich 2 Spiele, die würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen.
Oh.
Aber sie euch dann so dabei euch zuzuhören, wie ihr diese Spiele feiert und in welcher Detailtiefe ihr da eingetaucht seid in diese Rabbit Holes, war ganz, ganz toll. Also das ist genau das, was Insert Moin ausmacht, finde ich. So diese Begeisterung, diese Liebe für Spiele und einfach diese Chemie zwischen euch 3 hat so toll funktioniert und auch am Discord war ganz viel Liebe für diese Folgen. Also dickes Lob hier von meiner Seite.
Wir merken uns
danke,
jetzt
danke.
Also zum
danke.
Geburtstag von Manu.
Dentadego-Controller.
Dentadego-Controller plus eine Earth Defense Force Special Edition.
Ja.
Ja, muss, ne? Also jetzt, Manu, kommst du da nicht weg? Mit der Kneifzange nicht anfassen, heißt für die Crew, ja, jetzt zeigen wir dir erstmal richtig. Wir gehen runter zu spielen.
Ich fände ja wirklich mal geil, wenn wir es hinkriegen würden, dass wir uns alle irgendwo mal treffen. Vielleicht ja bei mir, weil ich so viel Platz habe und wir dann so einen 4-Spieler-Streaming-Abend alle zusammen machen würden. Und dann drücken wir Manu noch einen Dentsha the Go-Controller in der Hand und alle auf der Couch, das wäre so ein kleiner Traum von mir. Mal gucken, ob wir das irgendwann mal hinkriegen.
Also wenn wir was so machen, dass wir was machen, was die anderen nicht unbedingt mögen, also jeder bringt sowas sehr, sehr Spezielles mit, dann heißt es ja auch, dass Manu Brettspiele mitspringt.
Ich sehe uns alle da zu viert im Powerwash Simulator.
Auch nicht schlecht, genau. Und Anne, du könntest dann in den Formel-1-Simulator bei mir ins Cockpit und Formel-1 fahren.
Das fände ich aber auch schon mal spannend. Ich werde wahrscheinlich nicht weit kommen, aber Ich find's ganz nett, glaube ich.
Der Spaß, Spaßleiste würde auf jeden Fall hochgehen.
Ja, das müssen wir unbedingt machen, das Wochenende. Und dann schleppe ich euch alle 4 auf den Tennisplatz und wir müssen doppelspielen.
Oh, Mensch, das klingt alles hervorragend. Sowieso, dass man einmal im Jahr so ein Get-Together macht als Firma? Manu, Chef?
Ja, genau. Ich hatte das tatsächlich auch schon mal überlegt, so eine Hütte zu machen, so ein Hüttenwochenende so als.
Oh ja, im Schwarzwald ohne Elektrizität.
Genau,
ja,
da kommst du wieder mit deinen Toiletten. Ja, das hatten wir doch schon. Ich gehe nicht in den Wald und buddel.
Oh Mann, oh. Na gut, dann buddeln wir jetzt was aus. Nämlich, wir kommen in die Games und wir buddeln einen Beitrag aus, den der Manu schon letzte Woche eingesprochen hat, als wir da gebruncht haben, über den Dredge-DLC. Den machen wir jetzt nicht nochmal neu. Manu hat da nämlich schon alles zu gesagt und das kommt jetzt. Manu, du hast Dredge gespielt. Das ist doch so ein hervorragendes Spiel und aus dem letzten Jahr und du hast dir den DLC angesehen, beziehungsweise ihn durchgespielt.
Mhm. Genau.
Erzähl mal.
Ja, großer Dredge-Fan. Das ist dieses Spiel, ihr erinnert euch, wo man in so einer Cell-Shading-Optik mit einem kleinen Schiffchen durch so Gewässer fährt und angelt und dann so ein bisschen Inventarmanagement hat. Also Resident Evil, Tetris-artig sammelt man dann die Fische ein und hat Inventarmanagement drin. Aber es ist im Endeffekt ein ganz cooles Horror-Anleihen, Cthulhu, mit Cthulhu-Anleihen-artiges kleines Horrorspielchen. Also Horror ist jetzt übertrieben, aber es hat halt eben diese
Thematik. Es hat wahnsinnig gute Atmosphäre.
Tolle Atmosphäre, ich, ja. Ganz genau. Und das habe ich durchgespielt, da haben wir ja auch einen eigenen Podcast zu, hat mir sehr, sehr gefallen. Dann gab es einen ersten kleinen Podcast, wo dann so eine Eisfläche dazugekommen ist, also ein kleines neueres Gebiet, war jetzt aber storytechnisch jetzt nicht irgendwie relevant oder so, da konnte man dann halt rumfahren, habe ich jetzt auch in dem Zuge auch mit durchgespielt. Da hat man dann halt noch so einen Icebreaker für seinen Schiffaufbau gekriegt und konnte dann durch eben Eisschollen durchfahren, hat dann ja so ein bisschen so, wie so eine Puzzle-Map. Also man musste dann bestimmte Fische fangen, die dann so einem großen Fisch füttern, der dann für dich auch wieder Barrieren durchgeknackt hat und dann konntest du so verschollene Fischer, die in so Eisblöcken gefangen waren, befreien und dann war das aber auch irgendwie so vorbei, dieses Gebiet und mit The Iron Rig kommt jetzt eine komplett neues DLC, ist jetzt glaube ich gestern erschienen. Und hat eine Ölplattform. Also da kommt jetzt ein richtiger Story-DLC dazu. Wenn ihr die dann anfahrt, also die Oil Rig ist dann einfach da in dem Moment, wo ihr den DLC installiert, in dem bestimmten Teil des Gewässers fahrt ihr dann einfach hin, kriegt ihr halt so eine Meldung und dann habt ihr dort eine komplett neue Questline. Das sind dann auch neue Personen, das sind dann neue Handwerker, ihr könnt neue Ausbauten dazu. Also es gibt eine weitere Ausbaustufe für euer Schiff, um das ganze Spiel quasi so zu erweitern. Und es gibt dann eben auch neue Angelausrüstung und neue Crafting-Geschichten und so, was man halt von so einem DLC erwartet. Und die Geschichte ist eben, dass diese Firma dort nach Öl bohrt und da musste ich so lachen, weil das ist genau die gleiche Geschichte, Micha, wie bei dem Oil Rig-Spiel, was du gespielt hast. Still Wakes the Deep. Die bohren dann nämlich auch im Untergrund an und dann kommt halt auch so ein tentakelartiges Wesen und fängt an dieser Plattform rumzuknabbern. Total die Parallele. Und dieses Oil Rig verschmutzt dann die gesamte Karte. Also ihr werdet dann von dem Oil Rig dann losgeschickt auf die ganzen verschiedenen Gebiete, wo man eben normalerweise schon war. Und dort sind dann so Ölpfützen und in diesen Ölpfützen sind dann eben neue seltene mutierte Fische. Im ganzen Spiel gibt's ja eben diese mutierten Fischarten und da findet man dann halt neue mutierte Fische und dann ist halt ein Forscher auf der Station, der dann bestimmte Fischarten von euch will. Also es wird einfach more of the same, aber es wird alles in einem kleinen Story-Konstrukt, der ganz putzig ist, eingebaut. Der eine Forscher will natürlich immer weiter bohren und dann wird alles immer noch schlimmer. Und ihr arbeitet euch durch die Quest dann eben so durch, dass halt alle Gebiete nochmal so eine Ölpfütze kriegen. Ihr kriegt dann Ausbauten dazu, mit denen man das Öl wieder einfangen kann. Also ihr könnt dann quasi auch die Karte wieder säubern. Hat mir großen Spaß gemacht. Ist so ein, ich würde mal sagen, so 3-4 Stunden Content, der jetzt nochmal so dazukommt. Dadurch, dass ich den Rest ja schon komplett durchgespielt hatte, hatte ich das jetzt quasi sehr separiert gespielt. Wenn man das Spiel jetzt aber noch nicht gespielt hat, ist das halt einfach von ab einer gewissen Punkt in der Story kommt dann diese Firma und macht dieses Oil Rig auf und dann kann man das genießen, als gehört es einfach zum Hauptspiel dazu. Und dann ist es, glaube ich, ein bisschen geschickter, weil man dann eben halt auch zum Beispiel mehr Platz im Schiff hat. Ja? Also wenn man das Oil Rig dann erst macht, macht es die danach folgenden Sachen so ein bisschen einfacher, denke ich. Und für die Leute, die es schon durchgespielt haben, wie ich, man startet dann wieder vor dem Ende. Also gibt es ja bei vielen Spielen, dass dann so eine Anweisung kommt, ab hier ist jetzt quasi Point of No Return. Man startet dann ab dem Punkt wieder, kurz bevor man das Finale sieht, kann man dann eben zu diesem Oil Rig fahren und da diese Questline starten. Ist aber auch genügend dabei, auch wenn man es vorher schon durchgespielt hat. Hat sehr viel Spaß gemacht. Kann ich sehr empfehlen, wenn man Dredge bisher mochte, dann ist das auf jeden Fall eine Empfehlung. Besser als der erste DLC, der relativ klein war so. Ja. Aber für Leute, die es eh noch nicht gespielt haben, wird es halt einfach noch ein besseres Spiel.
Kommt am 15. August erst raus.
Embargo ist jetzt, ich habe es jetzt schon durchgespielt, hatte es vor Embargo. 15. August für
wahrscheinlich alles,
12 Euro, habe ich gerade geguckt.
Und jetzt sind wir wieder hier. Das war ja spannend über den Dredge DLC. Ich will das ja auch eigentlich noch mal länger spielen. Ich hatte es nur angespielt, habe gesagt, ja, das ist ein super Spiel. Da irgendwann später mal, wenn ich in der richtigen Stimmung bin für dieses düstere Herumschippern und eintauchen.
Ja. Jetzt, und Stereo jetzt, X the Deep finde ich so weird, ey.
Ja, das ist total weird, dass die das gleiche Setting gewählt haben. Aber gut, es hat halt beides was mit Wasser zu tun. Ja. Und der ist jetzt auch raus. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme war das noch vor Embargo und jetzt ist er aber auch erhältlich. Das heißt, jetzt könnt ihr eintauchen, in den Dredge DLC. Viel Spaß damit.
Und jetzt sagen wir goodbye dem hohen Norden. Anne hat Farewell North gespielt. Was ist das denn?
Ja, das ist ein ziemlich aktueller Titel, kam auch diese Woche. Und wie man vielleicht am Namen erkennt, geht es ein wenig in Richtung Norden. Jetzt nicht unbedingt Skandinavien, sondern Schottland. Wir befinden uns in Schottland. Es ist ein kleiner Indie-Titel, auch wieder so ein Spiel, was ein Mensch selber sich zusammengebastelt hat. Kyle Banks heißt dieser gute Mann. Und der hat anscheinend etwas sehr Persönliches verarbeiten wollen. Denn in Farewell North spielen wir ein Duett aus einem Hund und einer jungen Frau. Und man könnte meinen, okay, ja gut, die sind jetzt irgendwie zusammen unterwegs und man muss als die Frau bestimmte Dinge tun. Man muss tatsächlich als Hund bestimmte Dinge tun. Das fand ich sehr sympathisch. Ihr fahrt mit dem Auto irgendwo in so, ich sag mal so weite Wiesenlandschaften.
Oh, Breath of the Wild mäßig, oder?
Ja, es ist so. Ja. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil da komme ich gleich zu, was da optisch so besonders dran ist. Aber es geht in erster Linie darum, dass diese junge Frau halt mit ihrem Hund in diese Gegend fährt und eine Urne dabei hat. Oh. Und in dieser Urne befindet sich die Asche ihrer Mutter. Und das ist offensichtlich ein heikles Thema für sie. Nicht nur, weil die Trauer noch sehr frisch ist, dass die Mutter gestorben ist, sondern weil das Kind, also die Tochter, so ein bisschen ja mit ihr gebrochen hatte im Laufe der Jahre. Und jetzt befindet sie sich quasi auf so einer Art Abschiedstour, nicht nur von ihrer Mutter, sondern auch von ihrer Heimat, wo sie herkam, irgendwo in Nordschottland. Und das ist ein ganz spannendes, emotionales Ding. Was das so besonders macht, ist halt, wie gesagt, dass wir nicht die Frau, sondern den Hund Chesley spielen und quasi dem Frauchen so ein bisschen durch diese Zeit helfen mit bestimmten Dingen. Also es gibt immer so Momente in diesem Spiel, wo so kleine Aufgaben auf uns warten, die die Frau gerade nicht bewältigen kann. Mhm. Weil sie irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo kurz in so eine Trauer fällt oder sowas. Mhm. Und ja, da kommt dann quasi, sind wir dann quasi zuständig dafür, dass wir weiterkommen. Das äußert sich in so ganz, ganz nuancierten Gameplay-Geschichten. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig. Man kann auch nicht sehr viel machen als Hund. Bellen kann man kurz, um Frauchen anzuweisen, irgendwo hinzukommen oder irgendwas, Gatter zu öffnen oder sowas. Dann
Sachen im Maul tragen.
Genau, Sachen im Maul tragen, schwimmen, springen und rennen sind so die Basic Steuerungselemente, die wir haben. Aber es gibt noch einen Knopf, da pinkt man irgendwie man pinkt so ein Signal und dann rundherum bewegt sich quasi die Farbe des Spiels. Mhm. Denn die Ausgangslage ist, dass wir in so einer Art Negativwelt unterwegs sind. Es ist viel weiß und viel blau quasi, also als würde man sich so ein Fotonegativ angucken. Was, glaube ich, so ein bisschen halt für diese Tristesse steht, für diesen Zustand, in dem sich die Frau befindet. Und als Hund haben wir quasi die Aufgabe, die Szenarien, in denen wir sind, wieder mit Farbe zu füllen. Mhm. Und wenn das einmal passiert ist, dann sieht dieses Spiel so unfassbar schön aus. Es hat so eine richtig schöne, saftige Optik, so in die Richtung vom Stil von Breath of the Wild, mit richtig knalligen, schönen Farben und dann halt an dieser schottischen Landschaftslocation, wo so man fährt mit dem Kanu auch mit so durch so ganz viele Insellandschaften. Da sind so ganz viele kleine Inseln, wo quasi dann die Aufgaben auf uns warten. Und das sieht so unglaublich gut aus, wenn das erstmal mit Farbe belebt wurde. Und das ist so ein bisschen quasi die Quintessenz dieses Spiels. Also es passiert, man hat das Gefühl, es passiert nicht wirklich viel, weil du ja auch nicht so viele Interaktionen auch zwischeneinander hast als Mensch und Tier. Es wird nicht so viel gesprochen, aber halt viel, es passiert einiges visuell. Die Aufgaben sind auch relativ banal, aber bis jetzt muss ich sagen, dass es mir trotzdem sehr gut gefällt. Also ich mag alleine mit diesem Hund durch die Gegend zu streifen, die Farbe wieder reinzuholen in das Spiel. Wenn wir mit dem Kanu unterwegs sind, übernehmen wir halt kurz sie als steuernde Kraft quasi. Die Steuerung für das Kanu, muss ich ganz ehrlich sagen, kommt aus der Hölle. Deswegen
ja. Ich hab die Demo gespielt. In dem Moment dachte ich so, oh Gott, was ist da los?
Ja, aber Gott sei Dank gibt es in den Einstellungen eine vereinfachte Version quasi, eine vereinfachte Steuerung. Da war ich sehr dankbar.
Dabei ist Kanufahren ja auch nicht so leicht. Das ist bestimmt der Simulationscharakter dahinter, dass das so kompliziert ist.
Das Coole ist halt, dass alles so zwischendrin mal wieder so bunt aufleuchtet, wie es eigentlich ja dann später wird, wenn etwas, habe ich das Gefühl, zumindest Spaß macht, weil beim Kanufahren ist es auch so, wenn man in so Gegenden fährt, wo halt die Farbe noch nicht zurückgekehrt ist, dann leuchtet um einen herum quasi so ein komischer kurzer Lichtkegel immer, wenn man paddelt. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass sich so ein bisschen ihre Freude quasi wiederfindet in der Situation.
Man bringt quasi die Farbe in ihr Leben zurück.
Genau.
Bei dieser Demo war doch auch so eine Situation, wo sie an so einen Trigger quasi hat, weil sie an irgendwas erinnert wird und dann
Der
Hund befreit sie dann wieder, indem er den Spaß.
Das hat immer auch mit Lebewesen zu tun. Mhm. Also mit dem Hund kann man etwas triggern, wenn man eine Blume pflückt zum Beispiel. Oder die Farbe kommt zurück, wenn man bestimmte Lebewesen, entweder Vögel oder Schafe oder Fische oder irgendwas halt mit denen irgendwas interagiert oder so. Also das hat immer auch so ein Hintergedanken, so ja, Lebewesen geben bestimmte Impulse und machen unser Leben schöner. So.
Ja, kann ich mich auch sehr gut mit identifizieren. Ja. Also es scheint ja eine sehr emotionale Geschichte zu sein, die da erzählt wird. Ich finde auch schön, dass das Tier ist halt wie so eine Lichtgestalt, wenn es dann durch die Tristesse-Welt geht. Also es gibt ein Lebewesen, das in meinem Leben auch, das war unsere Katze Lucky, die mich die ganze Kindheit begleitet hat. Und die blieb dann mit mir hier im großen Haus, nachdem meine Familie, nach der Scheidung meiner Eltern und so quasi, hier dann nicht mehr war. Und dann war ich hier ja ganz lange relativ alleine während meines Studiums immer im großen Haus und habe halt mit der Katze hier gelebt. Und die war immer, wenn ich dann mal einen schweren Moment hatte, war die zum Beispiel, kam die und hat sich bei mir im Bett unten an die Füße gelegt und war halt immer da und hat mir auch ganz viel Kraft gespendet. Und es war wirklich diese, also die Lucky, das werde ich nie vergessen, bin ich unendlich dankbar, dass es den gab und der mir da, ja, also ich war da jetzt nicht irgendwie in der Depression oder sowas, aber es war schon was ganz Besonderes und was anderes. Wir hatten mehrere Katzen über die Jahre und Lucky war was ganz Besonderes, was das anging. Und ich hatte das Gefühl, der hatte immer genau das richtige Gespür, wann ich ihn brauchte und oder wann wir uns brauchten und wann wir dann hier weitergekommen sind im Haus. Das war richtig cool.
Ist übrigens von den Leuten, die auch Lost Ember gemacht haben, wo man diesen Wolf gesteuert hat. Also,
Das
war auch ganz schön.
Ja, das von Moon Studios. Ganz fantastisch. Ich bin ganz dankbar, dass du uns darauf aufmerksam machst, weil ich hab jetzt völlig verpennt, dass das Spiel rauskommt, aber ich habe Lost Ember sehr geliebt und das Thema, wie bei Michi, ist so, geht mir auch relativ nah. Erinnert mich auch ein bisschen an Spirit of the North, falls ihr das kennt. Mhm. Ein sehr, sehr schönes, sehr ruhiges Spiel, wo man einen Fuchs spielt und da gibt es jetzt keine Menschen, aber auch so eine Art spirituelle Reise, die sind sich da thematisch durchaus verwandt, auch mit Lost Ember. Und finde ich direkt super ansprechend. Also ich sehe auch, dass es zum Zeitpunkt der Aufnahme, also am 16. August rauskommt, das heißt, wenn ihr das hört, dann ist es jetzt gerade erschienen. Und das wäre ein Titel, den ich mir auf jeden Fall sofort angucken würde.
Ja, es ist auch total schön. Also
ist der auch für Konsolen oder ist der PC-exklusiv?
Das ist eine gute Frage.
Ich guck mal nach, während ihr noch.
Aber ich glaube erstmal nur PC. Also für den PC kommt es jetzt halt am 16. August und ich glaube Switch und Xbox kommt später.
Ja, ist nur Windows bisher.
Ja.
It is so pretty.
Interessant. Mhm. Da fällt es mir tatsächlich schwer, jetzt den Hebel umzulegen und wieder in meine Zuggeschichten zu kommen. Denn ich bin den Zügen treu geblieben. Ich habe über die Woche Train Valley World gespielt. Das ist keine Zugsimulation, so wie Densha de Go, sondern ein Strategiespiel. Wenn man jetzt Railroad Tycoon sagt, dann ist das gleich so ein großes Sid Meier-Ding, was man jetzt eigentlich aufbauen müsste. Und das ist es nicht. Es ist ein kleines Knobelspiel, das eher so an ein iPad-Game erstmal erinnert. Und da kommt das Ganze auch her. Train Valley 1 war 2015 ein Game, wo man halt Stationen, Industriestationen von oben, so ein Top-Down, isometrischer View, leichte Comic-Optik, so eine typische iPad-Game-Optik, comic-mäßig, man kann sich das gut vorstellen, so leicht miniaturisiert, schon ansprechend optisch, aber halt nicht sehr komplex. Und da hat man dann zum Beispiel ein Kohlebergwerk mit der Industrie dann verbunden, mit einer Stadt, da was hingebracht, Geld gekriegt und einfach so ein grundlegendes Zug-Level-Layout gemacht, also Schienen gelegt und gesagt, hier, ich kaufe jetzt noch den Zug und die Sachen und dann Geld verdient und das immer größer gemacht. Immer knobelig, sodass man am Ende innerhalb von einem Zeitrahmen zum Beispiel eine Aufgabe erfüllen muss, so und so viele Güter dahin transportiert oder einfach die Versorgung sichergestellt hat und da dann Sterne zugekriegt hat. Also ihr kennt ja noch die ersten iPad-Games, immer, wie bei Angry Birds, immer 3-Sterne-Level, um weiterzukommen, braucht man nur einen Stern, aber wer es dann besonders gut hinkriegt, bekommt 3 Sterne. Train Valley 2 hat das Ganze dann komplexer gemacht, Signale eingeführt. Wer sich mit Zugsimulationen da ein bisschen auskennt, weiß, man muss dann zum Beispiel so Kettenreaktionen auslösen und wann die Züge anhalten müssen. Das kann man durch Signale alles steuern, sodass man dann auch mehrere Eisenbahnlinien nebeneinander parallel laufen lassen musste und so ein grundlegendes System zum Beispiel auch bei den Bahnhöfen eingebaut hat. Das hat das Ganze schwieriger gemacht natürlich, aber das war sehr, sehr beliebt. Train Valley 2 ist auch auf Steam beliebt und gut bewertet und auch ich habe reingespielt und habe gesagt, ja, das ist eine schöne Geschichte. Und jetzt kam halt Train Valley World heraus. Das war das bisher größte Projekt. Da hat das Entwicklerstudio von Flasm, heißen die, Publisher ist Tiny Build, am meisten Ressourcen bisher reingesteckt. Und das ist jetzt aber mega schlecht angekommen bei den Communities, weil sie den Weg gegangen sind der Zugänglichkeit. Sie wollten jetzt wieder mehr Leute reinmachen und haben also die Signale gestrichen und die ganzen haben das Ganze abstrakter dargestellt. Das heißt, man zieht wieder nur eine Linie von A nach B und die Züge können durcheinander durchfahren und crashen dann nicht, haben also keine Unfälle.
Was?
Ja, und deswegen sind die Leute total empört. Und auch ich, als ich es angespielt habe, dachte, das ist ja jetzt schon irgendwie auch ein Rückschritt. Das ist zwar jetzt grafisch ein bisschen toller und die Missionen sind super schön erdacht. Man muss zum Beispiel dann nach Athen und da die Olympischen Spiele organisieren und dann irgendwie so Hantelbarren und Fahrräder zusammenklöppeln lassen in der Industrie, um die dann nach Athen zu bringen und alles. Super gut gemacht vom puzzeligen Level her. Da ist es so ein bisschen wie dieses Station to Station, was wir vor einem Jahr schon mal gespielt haben. Manu, du erinnerst dich vielleicht, dieses Zugspiel mit der tollen Pixeloptik.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie hieß denn dieses puzzlige Zugspiel?
Ja, genau. Station to Station. Immer noch ein hervorragendes Spiel, wurde auch übrigens toll geupdatet. Dieses Train Valley World kommt jetzt halt schlecht an. Es ist aber eigentlich gar nicht schlecht. Es ist halt wirklich nur sehr simpel nochmal. Und ich habe trotzdem da 7 Stunden reingesteckt, weil einfach diese Level so charmant ausgedacht waren. Und prompt, als ich dann gesagt habe, ja, nee, aber ist mir doch ein bisschen zu simpel, kam das Update beziehungsweise die Versprechung von den Entwicklern, ja, nee, wir haben euch gehört, wir packen da jetzt doch wieder die Signale rein und wir machen auch so, dass die Kollisionen zwischen Zügen kommen können. Halt alles, wo ich so gesagt habe, ja, das vermisse ich, das soll jetzt im September nachgeschoben werden. Jetzt frage ich mich natürlich, ja, toll, da müssen aber die ganze Kampagne neu balancen. Ich hoffe, die denken daran, weil es sind da so Zeitlimits eingebaut. Schaffe zum Beispiel so und so viel Kommerzumsatz in der und der Stadt, bis im Januar 2025. Das Spiel fängt immer an 1910, glaube ich, mit den frühesten Zügen. Und es gibt dann immer auch so coole Upgrades, die man freischalten kann, dass man quasi, während die Zeit voranschreitet, neue Zugversionen und Spezialisten einstellen kann, die dann die Züge verbessern. Und darauf ist das gerade richtig gut ausgelegt. Deswegen habe ich auch schon 7 Stunden da halt reingesteckt, weil das so motivierend war, diese 3 Sterne zu bekommen. Wenn man jetzt aber das Spiel viel, viel komplizierter macht und auf einmal doppelt so viel Strecken verlegen muss, was ja auch Geld kostet, und irgendwie Kollisionen, die es jetzt nicht gab, sondern dann dazukommen, dann passt das ja alles gar nicht mehr. Das heißt, sie müssten eigentlich das komplette Game balancen neu. Und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt und werde das in einem späteren Brunch mal erzählen, ob das gelungen ist, dass sie das gemacht haben. Weil ansonsten müssten sie, ja, keine Ahnung, sich einen neuen Modus ausdenken, dass es irgendwie so einen Pro-Modus gibt und den Standard-Modus für Einsteiger. Ich kann es empfehlen, wer da mal reinschnuppern will. Es ist wirklich super zugänglich und sehr, sehr motivierend. Und lasst euch von den schlechten Reviews jetzt da nicht abschrecken. Ich habe es ja erklärt, warum sie da sind, weil halt diese Features aus Train Valley 2 gestrichen wurden.
Es ist immer so eine krasse Verzerrung mit den Reviews teilweise, ne? Das ist ja bei dem nächsten Titel auch das genau dasselbe. Ich wollte nur mal kurz fragen, wie viele Zugspiele gibt's eigentlich? Ich meine,
unfassbar viele. Also ich bin dann reingekommen und es ist wieder so das nächste Rabbit Hole, wo ich so ganz kurz so davor stehe, reinzufallen. Ich habe gesehen, es gibt OpenTTD, heißt das. Das ist so wie Transport Tycoon Deluxe. Das ist so ein Klassiker aus den 90ern. Und Open ist quasi die offene Variante, genauso wie es ja OpenCiv gibt und man in Civilization Open Source mäßig spielen kann. Das sieht aber dann doch schon arg kacke aus, finde ich. Da kann man sicherlich spielerisch total viel machen, aber da hatte ich keinen Bock drauf. Dann gibt's von dem Sawyer, der auch mal bei einem Civilization mitgearbeitet hat, das Spiel Locomotion aus Ende der 90er. Sieht auch nicht viel besser aus, war nicht so meins. Und wenn man da gerade ganz tief eintauchen will, nimmt man, glaube ich, Sweet Transit. Da habe ich auch schon mal letztes Jahr drüber gesprochen. Da habe ich es noch nicht so alles verstanden gehabt, aber jetzt bin ich so kurz davor, Sweet Transit zu verstehen. Da kann man alles ganz nuanciert selber aufbauen, wie in einem Anno. Die Städte und die dann verbinden mit der Industrie mit einem sehr, sehr komplexen Zugsystem, das das aktuelle Factorio auch in den Schatten stellt, was das die Zugsimulation quasi dahinter angeht. Und dann gibt es noch Railway Tycoon und 1000 andere Spiele, die man spielen kann, um irgendwie Züge miteinander zu verbinden. Das ist schon ein großes Genre auf Steam.
Wahnsinn, ja.
Und die Leute sind, die Fans sind da auch sehr genau und machen die Spiele, finde ich, auch immer alle besser. Man merkt da richtig, da sind alle interessiert, dass die alle irgendwie gut werden, weil die Leute, die es spielen, halt immer dem Entwickler oder dem Entwicklenden auch immer sehr viel Feedback geben, das umgesetzt werden kann. Und so wird, glaube ich, aus Train Valley World auch noch ein gutes Spiel, auch wenn ich jetzt, glaube ich, erstmal in Sweet Transit weiter abtauchen werde. Das ist echt
apropos
super.
Apropos Züge, dieses Oddsparks, über das ich mal gelesen habe, was so ein bisschen wie Factorio ist, in Cute von Nintendo, erinnert ihr euch? Das kriegt jetzt auch ein Zug-Update. Also wenn du da jetzt abtauchen willst, kannst du jetzt auch Züge bauen. In der neuen Beta sind da jetzt schon Züge vorhanden und dann gehen die demnächst live.
Züge also sind schon Züge was sind echt Schönes. Ja. Die sind echt, echt in dieses Jahr. Zumindest bei mir ganz hoch im Kurs. Bei Micha sind Anomalien im Kurs, habe ich das Gefühl.
Ganz kurz, ein Gag will ich noch machen. Wenn du Taylor Gerne. Swift wärst, dann wärst du quasi in deiner Train-Ära.
Oh.
Ach komm. Jetzt darf der alte Papa darf auch mal einen Witz.
Oh, ich fand den gut.
Michis Version.
Wie, weiß ich auch nicht.
Micha, erzähl uns von deinen Anomalien. Und ist Mato ein japanisches Wort? Es klingt so.
Soweit ich das weiß, ist es eine Erfindung des Spiels. Mato Anomalies.
Hatten wir das nicht schon mal hier? Das kommt mir so bekannt vor.
Ja, ich habe da mal im, glaube ich, im Jahresrückblick mal kurz
drüber gesprochen. Genau.
Und ich habe jetzt halt weitergespielt und es hat sich seitdem ein bisschen was getan. Also Mato Anomalies ist ein JRPG von einem chinesischen Studio. Da sind schon die ersten Steam-Reviews, die sagen, das kann ja gar nicht sein. Und das hat zum Release ziemlich viel Flack bekommen, weil, deswegen finde ich das jetzt ganz passend, die das so ein bisschen verzerren und das auf eine Art und Weise darstellen, dass dieses Spiel sehr viel schlechter darstellen lässt. Und Mato Anomalies hat sich jetzt seitdem halt auch ein bisschen verändert. Es sind ein paar Patches jetzt reingekommen, es wurden so ein paar Balance-Patches so rausgehauen, ein paar technische Sachen halt auch verändert und so dass ich jetzt dann halt nochmal reingeguckt habe und durch bin. Und es ist gut. Es ist ein rundenbasiertes JRPG. Das spielt in einer dystopischen Zukunft und irgendwo in Shanghai, in so einem Shanghai in der Zukunft, und es hat so ein bisschen die Aura von so einem, ich würde sagen, chinesischen Cyberpunk Blade Runner-esken Eska-Welt. Also du hast so eine Mischung aus Noir-Elementen, wie man es jetzt zuletzt in Nobody Wants to Die gesehen hat. Also auch wirklich Aspekte, die aus älteren Zeiten stammen. Zum Beispiel der Kleidungsstil von vielen Leuten kommt so eher Richtung 1930, 1920. Also die Kleider, die Hüte, die Mäntel und solche Sachen, das erinnert eher so an solche Klassiker. Und gleichzeitig hast du aber da viele neue Elemente drin. Also du hast Hologramme und du hast große Anzeigentafeln und du hast auch moderne Computer, du hast Roboter und so weiter. Also sie mischen diese Sachen sehr schön zu einem sehr einzigartigen Stil. Und im Grunde genommen ist es durchaus interessant für Leute, die ganz gerne das Thema von Persona immer mochten. In Persona geht es immer darum, dass die Charaktere ihre inneren Ängste und Befürchtungen und Dämonen wirklich bekämpfen. Und diese Monster, die dort auftauchen, sind im Grunde genommen dann halt quasi Manifestationen davon. Und dieses Thema macht Mato Anemli ist halt quasi auch in ähnlicher Form. Also alles, was du dort bekämpfst, sind die Ängste und Befürchtungen von den Menschen, die in der Stadt leben. Die Stadt hat zwei Ebenen, nämlich diese Oberfläche, an der du dich in so einem Adventure-Part bewegst. Da kannst du mit Leuten reden und da kannst du mit Personen interagieren, aber so nicht kämpfen oder so etwas. Also da hast du halt quasi dann halt quasi, wo die Handlung halt irgendwie vorangetrieben wird und wo man halt viel über diese Stadt erfährt. Und gleichzeitig gibt es aber die Dungeons. Das ist der zweite Teil dieses Spiels. Die sehen visuell sehr viel abstrakter aus. Die sind haben so einen ganz, ganz bizarren, merkwürdigen Stil, den man schwer in Worte fassen kann. Der hat so sehr viel Dream Logic und viele merkwürdige Dinge fliegen da durch die Luft. Sieht aus wie so ein modernes Kunstwerk. Und dort triffst du dann halt auch diese Kreaturen, die ebenfalls super bizarr aussehen, was mir persönlich super gut gefällt, weil das sind nicht so diese typischen JRPG-Monster, wo du, weiß nicht, Riesendämonen hast mit Hörnern und allem und Drachen und so, sondern du kannst eigentlich gar nicht so genau sagen, was es ist. Das sind sehr, sehr bizarre Formen, die haben so manchmal die Visuals von so einem, ich weiß nicht, von Strukturen, die so ineinander weben. Es sieht sehr, sehr sonderbar aus. Manche sehen aus wie so Tesseracts, die so ineinander gedreht sind. Dann gibt es Kreaturen, die haben so etwas leicht Insektenartiges und dann sind da aber die ganzen Gliedmaßen bestehen aus geometrischen Formen. Das ist alles super merkwürdig, weil das auch ganz gut zu diesem Hauptthema passt. Die Welt bedroht, also die Oberwelt, die Stadtwelt, die wird bedroht von diesen Wesen. Es gibt diese Untergrundwelt, die du entdeckst als Privatdetektiv und du findest dann heraus, dass es dort eine Reihe von Menschen gibt, die versuchen, gegen diese Bedrohung anzukämpfen. Also diese ganzen Dungeon-Welt, die ich gerade beschrieben habe, die können nur ganz wenige Leute überhaupt betreten. Aber sie hat Auswirkungen auf das echte Leben verschiedener Persönlichkeiten. Und du versuchst dann halt quasi, diese Stadt davon zu befreien und auch dahinter zu kommen, wer hat da eigentlich, gibt es da einen Grund, weshalb diese Kreaturen auftauchen? Da gibt's da vielleicht eine größere Verschwörung und dann natürlich gibt es eine größere Verschwörung. Natürlich sind da irgendwie größere Machenschaften und so dran. Und das deckst du mit der Zeit auf. Und das ist eine coole Mischung. Also du hast taktische, also rundenbasierte Kämpfe, du hast diesen Adventure-Part und dann hast du, weil es sehr um dieses Psychothema geht, hast du als Privatdetektiv noch die Möglichkeit in sogenannte Interrogations, also Befragungen reinzugehen und diese Befragungen werden dargestellt als Kartenspiel, also du hast dann so quasi so Cards, die du rauslegen kannst und jede Karte steht für irgendeine Befragungstaktik, zum Beispiel einschüchtern oder halt irgendwie eine Fangfrage stellen oder so etwas und da ist dann halt auch so ein kleines Minispiel drin und ich fand das sehr, sehr intriguing, weil diese ganze Welt, das ganze Weltbuilding super, super spannend aufgebaut ist. Und es hat am Anfang ein bisschen Probleme mit Balancing, also dass die Kämpfe nicht besonders spannend waren und so ein paar technischen Sachen, dass es da ab und an Probleme mit Animationen gab oder dass die Figuren irgendwo stecken geblieben sind, aber da hat sich jetzt innerhalb des Releases von letzten Jahr eigentlich viel getan. Also das ist letztes Jahr rausgekommen und seitdem sind ein paar Patches hinterhergekommen, sodass man das jetzt auch deutlich besser spielen kann.
Ja. Klingt für mich gut. Ich finde auch witzig, wie oft ich glaube, es gab noch nie ein Jahr, wo so oft in Podcasts das Wort Blade Runner-esque oder halt oh irgendwie so Gott, gefallen ist. Ja. Wir hatten das bestimmt 10 oder 12 Mal dieses Jahr schon, dass wir das Szenario so umschrieben haben. Wie lang ist denn das?
Lang.
Ach, siehst du, ich hab's befürchtet. Das ist so doof, das passt einfach nicht in mein Leben rein.
Ist so ein 40-Stunden-Ding auf jeden Fall.
Also, sagte er und hat irgendwie 100 Stunden im Zug gesessen, aber...
Nee, also das ist nicht so umfangreich wie Persona 5 Royal. Also für Persona 5 Royal ist das...
Ja, aber das muss ich halt erstmal spielen.
Ja, also es ist kürzer als Persona 5.
Ja, also Persona 5 Royal ist brutal lang. Also wenn du da wirklich alles machst, da gibt's ja auch extra Dungeons und Sachen, die man irgendwie macht. Dafür den normalen Durchlauf, wenn du jetzt nur die normale Story bei Persona 5 machst, dann bist du so roundabout 70, 80 Stunden beschäftigt. Und wenn du wirklich alle Seitenaktivitäten machst, dann kannst du schon hochgehen auf die 150 Stunden. Ist sehr umfangreich. Und Mato ist nicht so lang. Mato, so kann man in einem, wenn man einen sehr schnellen Durchlauf macht, wenn man so ein Rusher ist, ja, wenn man sehr gestresst durchs Leben geht und unbedingt möchte, dass die Gesundheit...
Sind wir doch alle hier nicht mehr.
Ja, dann kannst du das auch in 30 Stunden spielen. Aber wenn du dir wirklich Zeit lässt und sagst, ja cool, chillo, dann würde ich sagen, so 40, 45, vielleicht auch 50. Kommt drauf. Naja,
also ich finde das voll okay.
Ja,
voll
ist okay, ja. Aber...
Und es ist halt auch ein Spiel mit sehr großen, das habe ich vielleicht nicht gesagt, mit sehr großen Lese- und Visual-Novel-Anteil auch. Das ist etwas, was mir persönlich auch sehr gefällt, weil ich gerne in so Geschichten eintauche und man lernt diese Figuren auf dem Weg auch kennen und die sind alle auch cool. Also die haben ja alle so ein bisschen diesen Film-Noir-Einfluss. Ne? Direkt am Anfang triffst du eine Frau, die hat natürlich so einen Saloon, das ist eine Informationshändlerin und die sieht so ein bisschen aus wie diese Damen, die in, halt auch auf der Bühne stehen, in den 1920er Detektivgeschichten, so mit so einem Abendkleid und sowas alles. Total cool. Dein eigener Protagonist, der hat halt natürlich auch einen Trenchcoat an und so. Das lehnt sich an diese Tropes irgendwie an, aber die finden dann irgendwann schon sehr schnell ihren eigenen Weg. Und da sind auch viele Figuren dabei, die davon irgendwie abgehen. Relativ schnell findest du eine Diebin, die sich zum Beispiel auch sehr untypisch verhält und später dann auch andere Figuren.
Untypisch ist gut, weil diese Art von Spiel fasse ich eigentlich nur noch an, wenn ich weiß, dass sie die Handlung irgendwie überraschend ist.
So oft kann ich
diese japanischen Rollenspiele nämlich inzwischen vorhersehen und dann schlafe ich gefühlt ein, während ich diese Texte lesen muss, um weiterzukommen.
Es ist ja streng genommen ein chinesisches Rollenspiel. Also deswegen, und das macht ja schon einen großen Unterschied vom kulturellen Einfluss, weil du hast nicht so diese Anime-Tropes da drin. Also es ist nicht wie Xenoblade Chronicles, wo die 1000 Jahre alten Superfrauen die Welt retten, sondern das ist halt schon, dass sie da andere Einflüsse haben. Und das finde ich sehr erfrischend, das finde ich sehr cool, weil sie machen viele Sachen, die man in JRPGs halt normalerweise auch nicht sieht. Und gleichzeitig, es ist immer noch ans Genre angelehnt, also so ein paar Konventionen hast du natürlich dann trotzdem. Aber ich fand das super interessant, alleine wegen diesem Flair. Mir gefällt dieses Monster-Design super gut. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also es gibt ein paar japanische Rollenspiele, die ein bisschen bizarrer sind, die man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie das, was man jetzt in einigen Souls-like dann vielleicht dann irgendwie sehen würde mit diesen sehr bizarren Gegnern. Aber das geht wirklich einen ganzen Schritt weiter auf ein ganz anderes Design. Also ich habe mich an diesen Gegner-Designs wirklich überhaupt nicht satt sehen können. Fand das super, super cool. Eine einzige Kritik, die ich habe, ist, dass der Soundtrack nicht so episch ist. Das ist eigentlich etwas, was bei japanischen Rollenspielen oder JRPGs, sage ich jetzt einfach mal, unabhängig davon, ob sie jetzt aus Japan kommen oder nicht, meistens immer eine sehr geile Sache ist. Halt auch, also Xenoblade habe ich gerade gesagt, Xenoblade hat einen fantastischen Soundtrack und den kann man auch außerhalb sehr, sehr gut hören. Und das ist das Einzige, was bei dem Spiel nicht so gut funktioniert. Das ist so Ambient-Sound, der ist sehr passend zu dem ganzen Hintergrund, weil das ja diese Anderswelt unter der Stadt und mit dem Dungeon und mysteriös und so, das funktioniert schon, das passt inhaltlich. Aber da sind so keine Songs dabei, wo ich sagen würde, dass ich einen Ohrwurm von bekomme, wie man es oft von JRPGs kennt. Ne? Man macht ein Tale of Tales-Spiel irgendwie an oder irgendwie so einen Tales-Titel und sofort bläst dir der orchestrale Soundtrack so um die Ohren. Und du bist da einfach ein sehr, sehr hohes Niveau gewohnt, weil normalerweise bei diesen Produktionen noch sehr viel Geld da reingesetzt wird und sehr gute Komponistinnen dran sitzen. Und da ist Mato ein bisschen reduziert. Aber der Studio dahinter, Arrowis heißen die, die sind auch sehr klein, muss man auch fairerweise dazu sagen. Die haben, das ist deren erstes richtig großes Spiel. Die haben vorher so kleinere Titel auch für VR und so gemacht. Und das ist schon ein Riesenschritt. Also mir gefällt es ganz gut. Ich kann es empfehlen. Und es gibt es für alles übrigens.
Es gibt auch die Option, die Kämpfe komplett automatisch ablaufen zu lassen.
Kannst du auch quasi nur Story. Also wenn du schnell durchkommen willst, mich hier um schneller wieder bei Zugspielen zu landen, kannst du auch alles auf automatisch stellen. Und quasi nur die Story genießen. Also das geht auch.
Ja, ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Gut, ebenfalls durch den Kopf gehen lassen, werde ich mir das Add-on von Atlas Fallen, das haben wir, das ist doch das Spiel, was wir zusammen gestreamt haben, oder, Mann?
Ja, genau. Das ist dieses Spiel von Deck 13 aus Deutschland, von Frankfurt, von diesem Frankfurter Studio. Und das ist bei Focu erschienen, Focu Entertainment. Und ich will einfach ein dickes Lob aussprechen, dass es auch Publisher gibt, die Studios nicht einfach direkt fallen lassen, wenn sich ein Titel mal nicht sofort gut verkauft. Also wir fanden da beide Atlas Fallen ganz gut, wenn man
besser als der Durchschnitt.
Genau, wenn man dem Spiel ein bisschen eine Chance gibt und durch den sehr zähen Anfang durchkommt, ist es tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel, vor allem auch im Koop, und ist aber ein bisschen untergegangen, was sehr schade ist für Deck 13, aber gab es jetzt auch gerade ein Statement, dass Deck 13 sehr, sehr, sehr dankbar ist, dass der Publisher Focu Entertainment die jetzt da nicht dann einfach weggeschmissen hat. Also die haben tatsächlich gesagt, ohne Focu Entertainment werden wir wahrscheinlich jetzt schon geschlossen. Und die haben nochmal Geld in die Hand genommen oder zumindest mit Deck 13 irgendeine Möglichkeit gefunden, dass die weiter an diesem Spiel arbeiten und es verbessern. Und jetzt ist Rain of Sand da, eine neue Version. Also ein kostenloses Update, weil die Kritik am Spiel eben so hoch war, hat sich Deck 13 hingesetzt und hat nochmal alles überarbeitet, was an Kritikpunkten da war. Also es ging vor allem um den Inhalt, den Anfang des Spiels, die erste Stunde, die wurde komplett überarbeitet. Also die ganze Questlinie haben sie so überarbeitet. Du erinnerst dich, man hatte ja locker 1,5 Stunden in so einem blöden Camp irgendwelche Fetch-Quests
gemacht. Ich muss dich kurz unterbrechen, aber ist das auch für dich so wieder so ein Moment, wo man auch denkt, ja, das habe ich so ein bisschen mitgemacht, weil wir das ja auch so kritisiert haben und die haben ja, wir wissen ja, dass die Entwickler das auch gehört haben, unsere Episode dazu. Und das finde ich so cool, wenn man da dann so einen positiven Impact mit hat. Ne? Natürlich haben die das jetzt nicht nur wegen uns gemacht, aber ich finde das immer so toll. Deswegen habe ich auch das mit Train Valley als Beispiel gesagt, wo die halt auch direkt auf die Kritik reagieren. Und dann werden Spiele heutzutage halt auch einfach mal besser. Und das muss ich nochmal bestätigen. Das ist ein Punkt, ein Aspekt, der besser ist als Gaming in the 90s, wo Spiele halt fertig oder so, wie sie waren, rausgekommen sind und vielleicht mal dann irgendwie ein Update gekriegt haben, was weiß ich, wie Wave Race 64, das dann noch Rumble-Support gekriegt hat in der späteren Cartridge-Version. Aber natürlich, die Entwicklenden geben sich jetzt nicht mehr ganz so viel Mühe, die Sachen perfekt auf den Markt zu bringen, aber man hat auch so viel mehr Impact und Spiele können auch mal nicht so geil rauskommen und werden später absolute Perlen.
Absolut, das ist einer der Vorteile durch digitale Patches und Updates. Natürlich ein zweischneidiges Schwert. Man haben ja auch die andere Seite gesehen mit dem Ende von Mass Effect, was da so ein riesen Galama drum war. Also man muss sehr bewusst, glaube ich, auch damit umgehen mit dem Feedback. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, dass hier eben die fachliche und die sachliche Kritik auch wirklich aufgegriffen wurde. Das Intro, ich habe es jetzt nochmal komplett von vorne angefangen, das Spiel. Das wird auch empfohlen. Also du kannst auch, wenn du schon im Spiel drin bist, natürlich mit dem Update was anfangen. Gibt ein neues Gebiet, neue Quests und so kam natürlich, was bei so einem DLC normal ist. Aber die Main-Quest haben sie jetzt reduziert. Also am Anfang musste man ganz viel so Fetch-Quests machen. Ja. Geht zu dem Schmied, geht da noch hin. Das haben sie komplett rausgeschmissen. Du gehst jetzt in dem Camp wachst du auf nach diesem Cold-Opening-Intro, wo du erstmal so die Steuerung lernst, gehst zum Chef und der sagt, geh raus und dann geht man raus und dann ist man eigentlich schon wirklich in dieser Sandwelt und kann sofort loslegen. Also das Intro haben sie runtergekürzt auf 15 Minuten, 20 Minuten, würde ich jetzt sagen. Oh. Und das war wirklich sehr lang. Ich habe nochmal auf YouTube geguckt, da ist man locker 1,5 Stunden beschäftigt gewesen. Ja. Und dann sieht man halt auch gleich die Spielwelt. Die deutsche Synchro war ja schon ganz cool, weil Deck 13 sind große Fans von Hörspielen und haben ganz viele so bekannte Hörspielstimmen engagiert. Also die deutsche Synchro war da besser als die englische. Die amerikanischen und englischen Fans und internationalen Fans haben sich richtig beschwert über die schlechten Stimmen in der englischen Synchro. Und da haben sie jetzt auch alles neu aufgenommen. Die haben jetzt zum Beispiel auch Ben Starr, Anne, geholt, der Final Fantasy Hauptcharakter spricht und so. Also auch die Stimmen haben sie komplett neu gemacht und neu vertont. Es gibt jetzt New Game Plus Modus und so weiter. Es gibt natürlich neue Features, so neue Essenzsteine, also die Fähigkeiten, die man ausrüsten kann. Und eben eine neue Spielewelt. Und auch am Balancing haben sie einiges gedreht. Aber vor allem eben, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt, wollte ich nochmal den Hinweis geben, jetzt ist die beste Möglichkeit, weil das Intro jetzt wirklich schnell über die Bühne ist und ihr dann direkt in das Spiel einsteigen könnt. Also lohnt sich. Und es ist ein kostenloses Update für alle Plattformen. Egal, wo ihr es spielt, ist jetzt dieses Rain of Sand dann quasi jetzt die Version 2.0 vom Spiel. Toll, toll. Finde ich richtig gut, dass jetzt dieses Spiel nochmal angegriffen wurde und es nicht komplett in der Versenkung verschwinden
muss. Ja, ist mega. Ich habe das nämlich auch gespielt und ich gebe euch recht, dieser Einstieg war zu lang. Ja. Danach ist es aber ein Brett.
Ja.
Weil was richtig gut an Atlas Fallen ist neben der ziemlich coolen Wüstenwelt, ist, die Fortbewegung ist einfach geil.
Ja. Mega.
Ja. Also du bist ja quasi ein Sandsurfer.
Das ist ein großes Alleinstellungsmerkmal. Richtig. Deswegen gut. Fand ich es auch so super spannend, das lange zu spielen. Habe ich sehr genossen.
Ja, das ist tatsächlich auch eine coole Wüstenwelt. Also die ist sehr liebevoll gemacht und so. Und man denkt halt bei Wüsten halt immer so, ja, okay, das habe ich 100 Mal gesehen, jetzt auch mit Dune und so. Gibt's, was kann man da eigentlich noch anders machen? Eine Menge, wenn man sich das anguckt. Da gibt es wirklich gutes Worldbuilding irgendwie ausgebaut und das Ganze kombiniert mit einem mit super guten Movement, was für diese Art von Spiel auch einfach wichtig ist. Also nichts ist langweiliger, als von Mission zu Mission zu laufen und dann ist es einfach nur der Marsch, den du 100 Mal schon gesehen hast, so eine Fortbewegung, die in irgendeiner Art und Weise hervorsticht, sei es durch Vehikel oder so, ist halt wichtig und das hat alles vorhin direkt verstanden und ein sehr gutes Movement eingebaut.
Ja. Kommen wir zu den News und damit zu einer positiven Nachricht 2024 aus der Spieleindustrie. Unfassbar. Krafton hat Tango Softworks jetzt noch nachträglich gerettet und gekauft, inklusive der Rechte von Hi-Fi Rush. Hervorragend. Mega. Ist das nicht schön?
Ja, das ist wirklich schön. Ich fand das herzerwärmend, als ich darüber gestolpert bin diese Woche. Und da sind jetzt natürlich, also nichts ist perfekt, ne? Also
natürlich nicht.
Ein paar Abstriche zu machen, die bekannten Marken, die großen Marken, die Rechte sind natürlich weiterhin bei den Ursprungspublishern. Das heißt, wir werden Evil Within zum Beispiel wahrscheinlich nicht wiedersehen. Aber es wurden immerhin Arbeitsplätze gerettet. Und das ist in der heutigen Zeit unglaublich viel wert. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt daraus folgt, wie viel Freiheiten den Leuten gelassen wird, ob jetzt an neuen IPs gearbeitet wird, ob es vielleicht ein Hi-Fi Rush Nachfolger geben wird.
Auf jeden Fall. Für mich ja, eigentlich sicher. Ansonsten hätten sie den Move nicht gemacht, dass Hi-Fi Rush auch als Marke mitkommt. Ich denke mal, Hi-Fi Rush wird dadurch jetzt auch an den restlichen Plattformen noch erscheinen, wo es noch nicht erschienen ist. Das ist ja dieses Musikspiel. Ich überlege gerade, ist das Anfang dieses oder Anfang letzten Jahres erschienen?
Glaube ich, im Dezember letztes Jahr.
Ja. Okay.
Januar,
okay.
Was, dieses Jahr?
Doch, dieses Jahr.
Letztes Jahr,
wollte ich auch sagen. Okay. Ist schon ein bisschen länger da. Ja. Aber alle, die es noch nicht gespielt haben, auf jeden Fall nehmen es ja ständig im Sale gefühlt. Von daher bezahlt man dafür auch gar nicht so viel und es ist absolut wert. Das ist eine Sache. Ich glaube, maximal 6 Stunden ist man für die Kampagne im ersten Durchgang beschäftigt. Aber man geht halt gerne zurück und nimmt sich seine Lieblingslevel und spielt die dann auch nochmal. Richtig gutes Rhythmus-Musikspiel mit innovativem Design. Und ich habe mich allerdings auch gefragt, warum Krafton?
Vielleicht sollten wir ganz kurz erklären.
Bisschen weird, ja, mach gerne.
Die kommen aus Südkorea, sind südkoreanischer Publisher und die sind, glaube ich, für PUBG verantwortlich.
Genau, das sind die PUBG-Leute.
Ja. Und das, ich finde es auch ein bisschen seltsam, ne? Weil es scheint nicht zusammenzupassen. Auf der anderen Seite haben sie ja auch das Weltraumspiel, was so schlecht
Callisto war. Callisto-Protokoll, das Dead Space-mäßige, genau. Da haben sie halt sehr negative Schlagzeilen auch gemacht.
Absolut.
Und ich frage mich halt, ob das so ein bisschen auch das Image der Firma wieder aufpolieren soll. Mit PUBG sind sie auch nicht gerade positiv in den Schlagzeilen. Das ist quasi das Positivste, was man über diese Firma in den letzten 2 Jahren gelesen hat, dass sie jetzt halt Hi-Fi Rush retten. Oder Tango, besser gesagt.
Ja, absolut. Also, es wird natürlich abzuwarten sein, was das Ganze mit sich bringt. Gut ist, dass jetzt erstmal auf jeden Fall Arbeitsplätze gesichert wurden und gerettet wurden, dass da eine Zukunft wenigstens im Raum steht und ob da jetzt oder was da jetzt draus wird und wie die Bedingungen dann für die Mitarbeitenden da aussieht, das muss man halt sehen, aber erstmal so einen schlimmen Einschnitt im Leben abwenden ist schon erstmal, glaube ich, ein ganz cooler Move.
Ich meine, Krafton ist halt einfach wahnsinnig reich. Also der Gründer Zhang Byung-Gyu wird mit 2,9 Billiarden betitelt.
Billionen.
Also Billions auf Englisch ist Milliarden auf
Milliarden.
Ja, jetzt
ich wollte gerade sagen, Moment mal.
Du hast das schöne Wort Billiarden erfunden gerade. Das war gut.
Milliarden. Und ist einer von 7 Gaming-Milliardären in Südkorea. Also
paar kaufen.
Das New Money sitzt da und das wird wahrscheinlich jetzt so in den nächsten Jahren, denke ich mal, werden wir sehr, sehr, sehr viele Aufkäufe aus Südkorea und China sehen. Also das wird so, was jetzt Embracer die letzten Jahre versucht hat, wird jetzt wahrscheinlich da passieren. Und klar, die haben jetzt halt gesehen, Tango Gameworks, bekannte Marke, gute Leute. Da können wir doch mal ein Schnäppchen schlagen. Recht naheliegend eigentlich.
Ja. Gleichzeitig natürlich die Leute von Callisto Protocol. Man weiß es nicht, aber der Macher ist ja erstmal weg dahinter. Mal sehen, wie es damit weitergeht.
Das Studio wurde aufgelöst, by the way. Ja. Also das war auch wieder so eine Sache, wo man vielleicht ein bisschen ins Grübeln kommen könnte hinsichtlich, was Tango vielleicht vor sich hat. Also ja, das Spiel war nicht geil und es war ein Schatten von Dead Space, aber
das wollte ich gerade dazu sagen. Es ist aber auch irgendwie, also für mich ist es nachvollziehbar. Ich war von Callisto Protocol halt durchweg enttäuscht, jetzt mal von den technischen Sachen. Wenn es funktioniert hat, sah es halt gut aus, aber ansonsten war das ein ziemlicher Mess of a Game. Und dagegen ist Hi-Fi Rush ja eigentlich nahezu perfekt. Von daher vielleicht sind sie einfach da auf einem Weg, da spielerisch vorwärts zu kommen. Kommen wir von einem Milliardär zu einem Millionär. Zu Jeff Keighley, der 265.000 Euro privat auf sein Konto PayPal verlangt für einen zweiminütigen Auftritt in der Opening Night Live, die wir ja live kommentieren oder mit euch gemeinsam schauen in Lost Level. Darum geht es.
Ich meine, wenn wir ein bisschen wenn wir uns ein bisschen Gas geben, können wir noch ein zweiminütiges Insert-9-Video.
Also, nur damit ich das richtig verstehe. Wer 2 Minuten zu sehen sein will in dieser Show, muss 265.000 Euro hinblättern.
Jedenfalls, wenn du nicht von ihm eingeladen wirst und von ihm auf seine Initiative hin einen Spezialdeal machst oder halt sowieso eingeladen wirst, dann ist auch teilweise gar nichts fällig.
Letztes Jahr wurde ich zum Glück eingeladen für die Pre-Show. Das heißt, ich musste keinen Cent bezahlen.
Pre-Show ist übrigens billiger. Bei der Pre-Show kosten 2 Minuten 57.000 Euro.
Ach, das ist auch
erinnert ihr euch, wir hatten letztes Jahr ja diesen Flitzer auf der Opening Night Live. Wisst ihr noch? Ich frage mich, ob der jetzt auch nachträglich irgendwie anteilig für seine Screentime 265.000 Euro zahlen musste.
Er wird sicherlich eine fette Anwaltsklage gekriegt haben, kann ich mir gut vorstellen. Also 265.000 wird aber auch gerechtfertigt dadurch, wenn man überlegt, wie viel Millionen von Leuten international dazugucken. Also selbst die ONL ist natürlich ein Magnet für Ankündigungen. Da will man drin sein, weil 1,5 Millionen schauen auf jeden Fall zu und dann wird es ja gerestreamt auf komplett YouTube und Twitch. Also du kommst ja nicht dran vorbei, diese ONL mit Jeff Keighley zu gucken. Dieser Marktwert, finde ich, ist schon realistisch. Also wenn du überlegst, für 265.000 ein Millionenpublikum zu erreichen, das zahlst du, wenn du...
In der größten Industrie der Erde?
Genau, das zahlst du halt auch gerne. Du zahlst mehr
für die Werbespots beim Super Bowl und so natürlich.
Ja, natürlich. Und du zahlst wahrscheinlich auch mehr, wenn du die ganze Kölner Innenstadt zu plakatierst vor der Gamescom, wie das ja immer so ist. Von daher
ist der Preis, der klingt hoch und es ist auch ein Millionengeschäft, aber das gehört halt zu dieser Branche dazu. Und ich finde es aber trotzdem süß und nett, dass diese Geste doch immer noch da ist, dass die redaktionell sagen, wir wollen aber eine gute Mischung haben, das soll nicht eine reine Werbeshow sein. Und zum Beispiel Okomotive habe ich jetzt gelesen. Jeff Keighley hat ja gesagt, wie die Erwartungshaltung sein soll, was vorkommt und was nicht vorkommt. Also kein GTA 6 und solche Geschichten. Und Okomotive, die Leute, die Lone Sales, ich weiß immer den Namen nicht, gemacht haben, ein kleines Schweizer
Lone Sales Far Shores.
Ja, also die heißen ja beide so ähnlich, die Spiele. Das ist Far, die Far-Serie. Ja. Und die kündigen ein neues Spiel an und die sind Teil der ONL, hat er gesagt. Also das, und die werden ja garantiert nicht 250.000 dafür gezahlt haben als Schweizer Studio, sondern das findet er wahrscheinlich irgendwie.
Die Schweizer machen das aus der Portokasse, mein Freund.
Ja, da wird mal eben das Konto geöffnet.
Wie geil. Oh, ein Schnäppchen.
Ein Thema davon finde ich noch spannend ist ja, also dadurch, dass man diesen Preis jetzt irgendwie kennengelernt hat, ist ja schon dieser Spagat, der ja meiner Meinung nach extrem schwer sein muss. Wartest du auf eine Art irgendwie auch darauf, lange irgendwie eingeladen zu werden? Kommen die Einladungen erst, nachdem man sich selber reinbuchen könnte? Lässt er sich Slots übrig für Last-Minute-Buchungen und all das? Das ist so ein unfassbar komplexes Scheißgeschäft, das ich nicht machen wollen würde. Da den Spagat zu finden aus, die lade ich ein, da warten wir, da ist ein Slot, den kann sich jeder kaufen. Vielleicht kauft sich auch manchmal jemand ein, den willst du gar nicht haben. Also das ist mega schwierig. Und dann auch noch das Timing hinzukriegen. Das ist halt damals in den Zeiten von Microsoft, Sony, Nintendo-Pressekonferenzen auf der E3 eine ganz andere Geschichte gewesen. Klar, da wird es auch solche Deals gegeben haben, aber du konntest halt sehr viel stärker auf deine Plattform das irgendwie so eine Storyline zuschneiden. Wenn du jetzt so einen wilden Mix aus allem hast, PC Gaming, dann ja auch den Standort Deutschland, dazu irgendwie ein paar Exclusives, die du auf jeden Fall haben willst, wo du ansprichst, Indies und so. Das ist so ein krass komplexes Ding. Ich würde es nicht machen wollen.
Ach, also finde ich eigentlich recht überschaubar. Ich meine, ich habe ja gerade so ein bisschen Einblick, weil ich ja jetzt die ganze Woche IGN-Stream für die Gamescom produziere und da haben wir 4 Tage Sendung, a 2 Stunden, weißt du? Und das ist, du triffst halt einfach Entscheidungen und irgendwann legst du dich halt fest. Also dann sagst du halt, okay, wollen wir jetzt Diablo 4 hier drin haben, wollen wir es nicht, ist nur ein DLC und dann wägst du halt ab und triffst redaktionelle Entscheidungen und ich kann mir das ehrlich gesagt gar nicht so komplex und schwierig vorstellen, da bei dieser Jeff Keighley-Show. Ich meine, du hast halt viele Leute, ja, die dir viel Geld
geben. Vom Timing her ist es doch total schwer. Was ist mit denen, die du auf jeden Fall haben willst? Wartest du erst, ob sie sich selber einen Slot buchen? Also wann ist dieser?
Nein,
das ist das, was ich meine. Wo ist die Deadline? Wo ist auch der Moment, also, wo du sagst, ja, jetzt geht nichts mehr? Und dann kommt halt doch noch irgendwie jemand, den du eigentlich hättest haben wollen, aber nicht gefragt hast.
Die einzigen, die nichts zahlen, sind die Indies, glaube ich. Von den Großen kriegt er überall Geld.
Ich glaube,
meinst du?
Anne, mach
mal. Weil, ja, gerne.
Also die fangen halt relativ früh, ich glaube, die fangen im Mai an. Mit dieser ganzen Planungsgeschichte und auch mit Verhandlungen, mit Game und so. Also die müssen ja auch erst wieder anfragen, ob es eine neue ONL dann halt geben soll. Und dann setzen die sich relativ früh im Mai irgendwann zusammen. So wie ich das gehört habe aus relativ gesicherten Quellen. Und ja, und ich glaube, für Keighley ist es einfach, natürlich, weil er sagen kann, ey, ich kenne den und den und den. Der fliegt ja auch, wenn er nicht arbeitet, der schläft ja nicht. Wenn er nicht arbeitet, dann besucht er ja unzählige Indie-Studios und andere Studios, Kojima und was hast du nicht gesehen. Der wird ja immer irgendwohin eingeladen, um Sachen zu spielen. Und ich glaube, der geht einfach dann da durch und fragt Leute an, ey, wir machen wieder hier ONL auf der Gamescom. Habt ihr was zu zeigen? Ich finde euer Spiel toll. Und die Leute, die kriegen dann halt den Slot. Und alle anderen, für die ist es natürlich schwierig, ne? Weil die müssen halt warten, ob sie die Glücklichen sind, die angesprochen werden. Wenn nicht, dann wird wahrscheinlich irgendwann der Groschen fallen und sagen so, ah, okay, jetzt ist wahrscheinlich die Zeit, wo wir uns einen eigenen Slot buchen sollten.
Verstehe, also, ja.
Ich glaube, für die Industrieseite ist es schwierig, weil die halt nicht genau wissen. Aber Jeff Keighley, der geht da wie durch den Supermarkt und ruft die Leute an und fragt,
aber was ist dann mit so einem Elden Ring? Was ist mit Bandai Namco? Und wenn sie dann sagen, hier das Add-on zu einem Elden Ring, nimmt er da dann auch noch Geld für? Das ist ja für seine Show primär erstmal gut, dass er das überhaupt kriegt und da dann quasi sagen kann.
Das weiß ich nicht, du. Keine Ahnung, wie
das sind dann alles Individualdeals, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass er denen Geld gibt, dass er das bei sich machen kann.
Das ist so eine Sache, die, keine Ahnung, wie das läuft. Ich glaube, da liegen aber dann auch auf Produktionsseite die Nerven blank, weil gerade so riesen Banger wie From Software oder so, da warten die bestimmt so händeringend auf eine Antwort, kann
eben.
Ich mir vorstellen. Ja. Das ist dann schon schwieriger. Siehste? Aber so eine ONL, die ist ja nicht so high profile. Die hat jetzt nicht so die absoluten Kracher-Titel, da ist ja schon sehr viel, ich will jetzt nicht sagen Mittelmaß, aber eher so Double-A-Titel vertreten und halt Indies.
Ja.
Und ich glaube, das ist wesentlich einfacher zu organisieren als jetzt die Game Awards am Ende des Jahres.
Und da gehe ich auch davon aus, dass das dann viermal der Betrag, da ist dann wahrscheinlich eine Million.
Das sind ja auch noch mehr Leute, die dazu gucken, auf jeden Fall.
Okay. Gut, in ein paar
ganz Headlines. Kurz, ich wollte noch sagen, als Info noch, es gibt eine neue Co-Moderatorin dieses Jahr.
Oha.
Das wechselt ja immer durch. Kennen wir hier, glaube ich, nicht so. Also Leute, die sich im E-Sport auskennen, kennen sie vielleicht. Effie Deportere.
Oh ja,
Deportere,
den Namen kenne ich.
Also eine Belgierin, die in Berlin wohnt und die vor allem im E-Sport-Bereich ganz groß ist. Sjox, also S-J-O-K-Z.
Sjox heißt sie.
Sjox,
ja.
Okay, gut.
Ja. Die ist sehr, sehr bekannt.
Die ist sehr bekannt und auch Fee, unsere Produzentin bei dem IGN-Stream, die so, oh ja, die finden wir total toll, da will ich unbedingt hin und so. Also die scheint da auch einen Namen zu haben. Mir war sie völlig unbekannt, aber ich bin auch im E-Sport überhaupt nicht drin.
Ich finde es ganz cool, dass sie so ein bisschen das durchprobieren. Ne? Also die hatten ja erstmal die Melli ganz am Anfang in der ersten Show, dann war jetzt letztes Jahr Gnu dabei und so. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann mal so ein Dream-Team finden, so wie Jeff und Sydney das ja sind bei den Game Awards zum Beispiel. Aber ich finde es eigentlich eher charmanter, wenn jedes Jahr irgendwer anders da steht.
Eigentlich schon.
Ja. Auch mal wer anders als Jeff Keighley?
Ja, exakt.
Wird sicherlich also, kommen.
Ja. Die Balance ist ja immer diese große Kritik, ne, dass die weibliche Moderatorin da halt irgendwie zwei Sätze sagt.
Mhm. Ja, ja. Also letztes Jahr fand ich das ja negativ, aber ja gut.
Ja, ja. Und das ist halt daran, wo die wirklich arbeiten müssten. Ne? Also eine kompetente weibliche Moderatorin zu finden, ist nicht das Problem, sondern sie ordentlich einzusetzen.
Und vor allem als Duo aufzutreten. Das war bis jetzt halt nie so. Das sind immer komplett separate Takes. So, ja.
Ja, das ich glaube, da ist er zu eitel für. Mhm. Mhm. Schade.
Er macht's aber jetzt auch nicht ganz scheiße. Gucken wir mal. Ich habe Headlines noch mitgebracht, über die ich mit euch ganz kurz sprechen wollte. Einmal Please. Dragon Age Veilguard. Ja, was denn?
Please, sprich.
Please. Dragon Age Veilguard kommt schon am 31. Oktober.
Zu Halloween, wie passend.
Du weißt immer, wann... Entschuldigung. Kommt Halloween immer am 31. Oktober? Ja. Oder weißt du? Ja, okay. Halloween ist für mich so ein Nicht-Tag. Das existiert für mich einfach nicht. Von daher finde ich es immer witzig, wenn Leute wissen, wann Halloween ist. Okay, jetzt kann ich mir das mal merken. Immer 31. Oktober.
Ja, genau. Immer 31. Ändert sich nicht. Ja.
Alles klar. Dann gucken wir mal, ob das so gruselig wird wie der Feiertag. Kingdom Come Deliverance wurde verschoben nochmal, 11.02.2025. Wie wir letztes Mal schon gesagt haben, ist, die sollen sich Zeit nehmen, lieber verschieben und gut machen.
Ich finde es interessant, dass es so eine Jahreszeit für Verschiebungen gibt. Mhm. So ab August geht's los, weißt du?
Wir werden doch nicht fertig dieses Jahr, lass uns verschieben.
Du wartest so eigentlich das ganze Jahr, wartest so zumindest spielemäßig so ein bisschen auf den Herbst, weil du weißt, okay, da kommen die richtig krassen Brecher und das Weihnachtsgeschäft, da droppen die Leute auch noch ein paar richtig gute Games. Und dann so ab August ist dann so langsam so, übrigens, wir können doch noch nicht. Also wir warten noch so ein halbes Jahr. Und das ist eigentlich das Interessanteste. Wir hatten ja letztens auch schon die Verschiebung von Avowed. Mhm. Und jetzt fängt der Verschiebezeitraum an.
Ja, und dann kommen wieder alle Spiele im März und April raus.
Ja, genau. What?
Und ich finde es so ironisch oder witzig, das war bestimmt nicht gewollt, aber dadurch, dass alle voreinander Angst haben. Also Dragon Age Veilguard, hieß, kommt im Fall. Das Release-Datum ist ja jetzt erst bekannt, also hätte auch im November kommen können. Kingdom Come Deliverance hatte sich auf November eigentlich auch schon eingeschossen. Und dann kam auch noch Avowed, die gesagt haben, sie kommen auch im November. Also drei große Rollenspiele mit einer...
Und jetzt kommt wieder keins.
Mit einer ähnlichen Zielgruppe. Und alle drei sind jetzt quasi weg aus dem November. Weil Kingdom Come Deliverance hat dann festgelegt, sie kommen im Februar. Mhm. Und unabhängig davon, also ich war ja auf dem Event, auf dem Preview-Event, das war dann unter Embargo, die Verschiebung, aber dann kam zwei Tage, nachdem wir gerade vom Event zurück waren, kam dann die Ansage, Avowed verschiebt sich auch auf Februar. Also das war so ein richtiges Und dann kommt Dragon Age und sagt, ja, wir sind jetzt auch nicht mehr im November. Finde ich witzig, wie das so funktioniert. Dass die nicht einfach mal miteinander reden, die Leute, weißt du?
Ja, ich glaube, Kingdom Come und Avowed stehen sich vielleicht nicht so sehr im Weg. Ist die Frage, wie Kingdom Come dann am Ende rauskommt, ob es gleichzeitig auch mit den Konsolen und so passt. Das ist da mit der Engine ja ein Riesenproblem. Avowed könnte ich mir aber auch vorstellen, dass das nochmal sich verschiebt und dann irgendwie Juni nächstes Jahr
erst jetzt nochmal?
Ja. Kann ich mir schon vorstellen.
Kurzer Hinweis übrigens, zu Kingdom Come Deliverance 2 wird es einen Podcast demnächst geben. Kann ich noch nicht sagen, wann, aber der kommt sehr bald. Da habe ich mit Steinwallen und mit Tony von PC Games, mit denen ich zusammen auf dem Event war, konnten wir das ja schon 4 Stunden anspielen und da gibt es dann eine Special.
Muss der jetzt auch verschoben werden, der Podcast?
Nee, tatsächlich nicht. Aber der darf natürlich noch nicht raus und dann können wir euch unsere ersten Eindrücke vom Spiel dort erzählen.
Da bin ich sehr gespannt, was du da erzählst. Mhm. Und ich bin auch gespannt, wie eure Meinung jetzt ist zum Mailbag. Da hat nämlich Icke, der dicke Preuße, gefragt. Der nennt sich selbst so. Das ist sein offizieller Discord-Name. Was haltet ihr von Sportschützen und generell vom Waffensport?
Kontroverse Frage.
Ja.
Ich steige gerne ein. Also meine Eltern waren beide Sportschützen. Und die haben nie privat irgendwie eine Waffe in der Hand, also privat in der Hand genommen. Ich finde es als Sport vollkommen okay und habe aber sofort ein Problem damit, wenn halt unnötig auf, also ich finde es auch okay, dass auf Tiere geschossen wird in Form von Walderhaltung und Arterhaltung und all sowas, was sein muss. Und alles andere bin ich halt dagegen. Ja. Ich finde, keine Privatperson sollte irgendeine Form von, ich finde schon irgendwie Messer, wenn sie nicht sein müssten, um irgendwie vernünftig zu essen, sollten sie auch nicht im Haus sein.
Ich bin sogar dagegen, dass auf Tiere geschossen wird. Ich finde den Sport gut, solange auf leblose Gegenstände geschossen wird. Also ja. Zielscheiben oder was weiß ich.
Genau.
Meinetwegen auch so ein Parcours-Ding oder so. Ich finde auch so einen Waffenfetischismus dann nicht schlimm. Also man kann sich ja für Schusswaffen begeistern und da auch einsteigen. Da gibt es ja Leute, die sind extrem begeistert davon, wie Waffen zusammengesetzt sind.
Die Mechanik,
und,
ne? Genau.
Ja, die Mechanik und so. Ich weiß, ich sehe das, ist so eine Waffenfaszination, die habe ich persönlich nicht, aber die, da es gibt Leute, die finden Schwerter cool oder keine Ahnung, irgendwie so andere Sachen. Und man kann davon fasziniert sein. Und man kann auch in Theorie gucken, was damit passiert. Also es gibt Dummies oder so und ich finde jetzt auch so Videos nicht verwerflich, wo auf Dummies geschossen wird und dann wird darüber philosophiert, was passiert, wenn jetzt irgendwie, ne, diese Muskelmasse da durchtrennt wird durch die Kugel und so, das ist alles makaber. Oh,
du meinst hier wie bei Sniper Elite. Das ist tatsächlich was, was ich, ja, was finde ich so super furchtbar in diesem Spiel. Ansonsten,
ja. Ich finde das okay, weil es gibt, es, Menschen haben so eine Ader dafür, aber das ist so ein Rahmen, wo man das ausleben kann. Ja, solange es leblose Sachen sind oder halt Computerspiele,
ja,
ist das cool. Also dann, da habe ich auch mit Sport nicht, Walker kein Problem und ich fand jetzt diese Bilder auch sehr faszinierend, bei der Olympiade rumgegangen sind.
Ja.
Also der türkische Schütze, der
Meme-Typ, ja.
Der ist so cool. Aber auch die Koreanerin mit diesem Aufsatz, so, die haben alle so eine Energie gehabt. Fand ich total, fand ich schon ziemlich faszinierend. Ich wusste nicht, dass es existiert, diese Sportart. Finde es aber in diesem Rahmen völlig in Ordnung. Was war der zweite Teil der Frage?
Allgemein, wie wir Waffensport und Sportschützen finden. Also nicht generell, ob Waffen irgendwie im Haus erlaubt sein sollen oder sowas.
Nee, darum, das ist klar. Nicht. Also dafür, dass man dafür einen Schein braucht und das ist nur in einem bestimmten Rahmen und reguliert und alles, das muss schon alles sein. Also ich finde, und das ist halt so der Rahmen, in dem ich in der Realität dann irgendwie auch zustimme und sage, hey, das ist in Ordnung, dass man halt zum Beispiel auf den Schießstand gehen kann und da halt irgendwie übt und so, dass es dafür Orte gibt, in denen man das ausleben kann. Genau. Zu Hause eine Waffe zu haben, kritisch. Also so wie es jetzt in Amerika zum Beispiel ist, jeder hat ein Recht auf eine Waffe und bla, das finde ich ganz furchtbar. Das sieht man ja auch an den Statistiken, dass es ganz, ganz, ganz stark nach hinten losgeht und nicht funktioniert. Und da bin ich sehr, sehr strikt gegen. Also ich finde so diese sehr, sehr strengen Gesetze, die, finde, da könnten wir in Europa sogar noch ein bisschen strenger sein. Ist meine persönliche Meinung. Also es gibt auch Länder, zum Beispiel in Asienländer, wo Waffen komplett verboten sind. Zum Beispiel Südkorea hatten wir jetzt gerade so ein bisschen. Deswegen seht ihr in Zombie-Filmen in Südkorea nicht so, so einen selbstverständlichen Einsatz von Schusswaffen, weil das für die Zivilbevölkerung was komplett
noch
Absurdes ist. Ne?
In Walking Dead Host geguckt, wo du es gerade ansprichst.
Genau, also du siehst zum Beispiel, das ist auch so ein kulturelles Ding, also nur mal so, warum ihr das so seht. In Walking Dead ist es überhaupt total selbstverständlich, dass die Leute irgendwie irgendwo in der Schublade noch einen Revolver haben oder so, weil in der amerikanischen Kultur natürlich auch verankert ist, dass jeder irgendwie ein Recht auf eine Waffe hat und so weiter. Und deswegen wundert man sich auch in amerikanischen Filmen nicht und so, dass die, irgendwie kann jeder auch so ein bisschen schießen, hat irgendeine Schusserfahrung. Und dann guckst du so einen Film wie Train to Busan zum Beispiel und da siehst du kaum Schusswaffen. Nur das Militär hat Schusswaffen, und aber Zivilbevölkerung undenkbar. Also da ist es eher klar, dass man dann irgendwie zu Hiebwaffen greift. Und das ist in der Realität halt so, dass es da strikt verboten ist. Also da hat keiner die Möglichkeit, in irgendeiner Form eine Waffe bei sich zu tragen, ist halt strikt reglementiert. Ja. Und da gibt es halt nur den Sport. Und wie gesagt, im Rahmen von Sport, professionell und so, genau, und kontrollierte Umgebung, finde ich das völlig okay.
Ist das tatsächlich die Frage, hat irgendjemand von uns was gegen den Sport?
Also,
gegen das Sportliche?
Nö,
wie beim Bogenschießen?
Ich habe zu Waffen ein ganz anderes Verhältnis. Mein Vater ist halt Berufsschütze gewesen.
Mhm.
Hat auch hier Sniper ausgebildet, also Scharfschützen. Und deswegen hatte ich immer schon so ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Waffen, weil ich kompletter Pazifist lange, sehr, sehr, sehr lange war. Und ich finde, dass von Waffen halt eigentlich viel Leid irgendwie ausgeht, wenn man sich so das Weltgeschehen und so weiter, also USA ist ja klar, aber auch mal komplett so, wie sich Krieg halt über die Jahre entwickelt hat, wie Waffen immer moderner geworden sind, wie heute Kriegsführung funktioniert und dann Rebellengruppen und so weiter. Und wo kommen eigentlich die Waffen her? Ja, von uns, haha. So, und das sind schon alles so, das ist so Waffen im Allgemeinen quasi ein schwieriges Thema. Ich muss aber auch sagen, dass ich in den letzten Jahren öfter die Gelegenheit hatte, quasi dann auch selber Waffen, Langwaffen und Pistolen auszuprobieren für mich so. Was ich nie gedacht hätte, noch vor einigen Jahren, dass ich das jemals machen würde, weil ich halt auf diesem Standpunkt war, dass ich eigentlich niemals irgendwie auch eine Waffe in der Hand nehmen würde, irgendwie in irgendeinem Szenario. Aber ich mich dann umentschieden habe und einfach mal wissen wollte, okay, was passiert eigentlich, wenn man...
Die Neugier, ja.
Wie fühlt sich das eigentlich an? Ist das schwer? Wie ist der Rückstoß? Kann ich überhaupt mit meinen dünnen Ärmchen lange eine Waffe in der Hand halten? Wie ist das? Wie funktioniert das?
Schlummert in dir vielleicht ein Revolver-Ocelot?
Ich bin nicht schlecht. Ich wirklich.
Revolver-Heldin.
Gerade die Scharfschützen-Langwaffen-Geschichte fand ich total spannend zu sehen, was für eine Konzentration du haben musst. Wenn du es natürlich, wir haben das jetzt einfach nur so hobbymäßig, da treffen sich mal Arbeitskollegen von meinem Vater irgendwie auf deren Schießstand und dann schießen die halt. Das ist jetzt natürlich nichts Hochprofessionelles da gewesen, aber wenn du dir mal überlegst, so was sie alles bedenken müssen, wie die Windbedingungen sind, auf wie viele Meter die auch treffsicher sind, wenn sie es halt richtig, wenn sie richtig ausgebildet sind und so. Das ist schon krass. Also es ist schon, ich sehe das eher dann von dem militärischen Standpunkt in der Richtung gesehen. Deswegen, also bei Sportschützen.
Da kommt es ja auch her, ja. Genau. Also wenn man nur an den Biathlon denkt zum Beispiel, das, was ich auch super gerne gucke, Biathlon ist immer, das läuft jeden Winter bei mir.
So eine geile Idee, das mit dem Atmen, das unter Kontrolle zu kriegen.
Das wieder runterzukriegen, den Puls und so. Ja, das kommt alles aus kriegerischer Herkunft. Aber genauso, also so ein bisschen bin ich selbst, als ich jetzt die Frage gestellt habe von ihm, von Icke, in die Falle getappt, weil sobald es irgendwie um Schusswaffen geht, kommt man in diese Waffendiskussion dahinterher. Aber beim Bogenschießen hätte jetzt keiner von uns angefangen, über Krieg zu sprechen oder ob irgendjemand umbringen könnte oder sowas. Und das finde ich irgendwie auch so unfair dem gegenüber. Und vielleicht kommt diese Frage von ihm auch ein bisschen daher. Die Sportschützen und der Waffensport ist immer super schnell in der Kritik deswegen. Mhm. Dabei hat er damit eigentlich nicht ein Stückchen mehr zu tun, als zum Beispiel das Bogenschießen auch, was alle total edel und ach, wie agil und auch wie schön das aussieht. Es ist genau das Gleiche.
Ja, ich meine, nur alles in menschlichen Händen kann zu einer tödlichen Waffe werden. Eben. Das ist ja per se erstmal das, was
auch ein Croissant.
Croissant. Ja, ich weiß nicht. Doch, wenn du drei Croissants jemanden in den Mund stopfst, dann kann er nicht mehr atmen, dann ist er tot.
Ich habe gerade John Wick vor mir gesehen, wo er einem so drei Croissants reinhaut, bis er erschreckt.
Du wurdest croissant-siniert.
Genau. Ja. Und Mick hat es auch mit einem Buch geschafft. Das schafft er auch mit einem Croissant. Ja,
aber natürlich kann man halt auch nicht rausreden, dass es gibt halt selten irgendwie Amokläufe, die mit dem Bogenschützen in Verbindung gebracht werden. Das ist halt einfach schon klar. Und in den USA sehen wir ja jeden Tag mehrere Mass-Shootings durch den einfachen Zugang. Und das ist halt
die USA
auch
sind das Problem.
Ja, natürlich. Aber auch der einfache Zugang halt natürlich. Und man sieht es ja dann auch in der Schweiz zum Beispiel, das ist das bestbewaffnetste Land der Welt, weil wirklich jeder, der Militärdienst dort gemacht hat, hat halt ein Maschinengewehr im Schrank zu Hause.
Ach du liebes
Und hat aber die geringste Todesrate, weil dort einfach alles total reglementiert ist. Ich habe mit einem Schweizer Spielejournalisten auch darüber gesprochen auf dem Event. Der hat das auch zu Hause, da hängt halt die Waffe wirklich im Schrank, aber die Munition ist in so Konservendosen eingepackt. Und sobald du dieses Siegel brichst, also wenn wirklich die Schweiz angegriffen werden wird, dann hört man quasi im ganzen Land tf, 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 weil alle die Dosen mit der Munition aufmachen. Okay. Aber das sind halt regelmäßige Kontrollen. Und wenn du dann halt einfach eine nicht mehr versiegelte Dose hast, dann kriegst du halt einen Prozess. So, ja, weil du dann halt quasi Munition offensichtlich geöffnet hast. Also damit kontrollieren die quasi, dass diese Waffen nicht missbraucht werden. Und leider, leider muss man ja sagen, in Deutschland, es sind ja oft die Fälle, die wir hatten, was mit School-Shootings und Mass-Shootings und so in Verbindung gebracht werden, die haben ja dann doch einfach sehr, sehr oft halt irgendwie einen Bezug zu Sportschützen gehabt. Sei es, der Vater hat den Schrank nicht richtig abgeschlossen, wie jetzt im jüngsten Fall und solche Geschichten. Und daher kommt ja die Kritik. Das hat ja gar nicht so sehr mit dem Sport was zu tun, sondern halt mit der schlechten Verwaltung dieser Waffen, die dann halt zu Hause rumhängen. Waffenschein hin oder her, aber wenn jemand anders dann deine Waffe Zugriff drauf bekommt, dann ist halt das Problem und färbt sich natürlich auf den Sport ab. Das ist halt das Thema.
Ja,
und das ist natürlich auch ein Stück weit Verzeihung.
Ich habe Manu nur zugestimmt.
Ja, es ist natürlich auch Education, die da eine große Rolle spielt. Ne? Wie erzieht man die Leute? Natürlich auch in solchen Fällen, die leider so sind. Und dass man hier auch deutlich unterscheidet zwischen Realität und dem, was Infektionen halt eben passiert. Also ich finde, das ist dann auch oft diese Gelegenheit, wenn dann halt Leute, die wirklich vorhaben, irgendwas zu tun, dann wissen, okay, ich brauche jetzt nur diesen Schrank irgendwie aufzumachen oder so und ich habe jetzt einfach einen Zugriff drauf. Und man sollte den Leuten aber auch trotzdem früh sagen, was für eine Wirkung Waffen haben, weil das ist nämlich auch abschreckend zu sehen, was Waffen tatsächlich machen können. Ich habe vorhin dieses Beispiel genannt mit diesen Einschusslöchern und so weiter in den Dummies, ne? Mhm. Und ich sitze dann da vor diesen Dokus und denke mir, fuck, das ist übel. Also was das macht. Und so ein Sniper-Elite ist das lustig, das in Zeitlupe zu sehen. Es ist aber, sobald es in die Realität kommt, hast du ja auch so ein Stück weit dann einfach auch, die Realität hittet da einfach ein bisschen anders. Und da wirklich dann zu sehen, das richten Waffen an, das ist die Konsequenz. Und das ist nicht so wie in John Wick, sondern das sind wirklich richtig krasse Effekte, die dort erzielt werden. Damit kann man ja Leute auch sensibilisieren und das ist halt auch ein Stück weit Bildung, einfach zu sagen, okay.
Absolut.
Ja. Ja, deswegen habe ich das ja auch gemacht. Deswegen wollte ich auch unbedingt wissen, wie ist es mit einem Gewehr, wie ist es mit einer 9mm zu schießen? Also einfach nur, um zu wissen, welche Auswirkungen hat das und wie krass das einfach ist, was für eine Macht man auch auf einmal hat mit so einem Ding. Also wie saugefährlich dieses unscheinbare Ding ist, was man so in der Hand hat. Und das ist so, ja, es ist ja wirklich, also Waffen sind ja auch relativ klein mittlerweile.
Ja.
Also es gibt ja auch für Sportschützinnen dann extra leichtere Waffen und so weiter. Die Frauen halt
berühmte
besser,
James Bond Pistole halten. In der Handtasche der Frau.
Ja, oder zirpende Grille bei Men in Black.
Genau. Ja.
Also es gibt, das ist ja auch das Verrückte, ne? Also in den USA gibt's ja auch Kindergewehre und so ein Quatsch, ne? Also das fängt ja übel. Schon richtig, richtig früh an, dass selbst die ganz Kleinen schon maßgeschneiderte Gewehre und Pistolen bekommen und so. Aber deswegen ist es halt auch irgendwie mal, ich würde jetzt mittlerweile sagen, jeder sollte mal zumindest eine Waffe in die Hand nehmen, muss ja nicht direkt damit irgendwie auf eine Scheibe schießen oder sowas. Aber
worauf denn sonst?
Nein, also nicht generell überhaupt schießen müssen, so, sondern einfach nur mal eine in der Hand zu halten. So,
um zu wissen, wie real das Ganze
wie
ist.
Wie real das ist, was das eigentlich ist und so.
Ja, gehört, finde ich, auch tatsächlich in die Schule, ja. Wo wir wieder beim Thema Bildung sind. Gut, wir alle nehmen jetzt die Gamescom ins Visier für die nächste Woche.
Oh ja.
Und Manu?
Yes.
Wenn eine Episode im Inside Moin Feed erscheinen sollte, dann freuen sich alle, umarmen sie ganz herzlich. Und wenn keine kommt, dann haben wir eine Woche Pause gehabt und haben, ihr wisst, wir sind auf der Gamescom mehr als ausgelastet. Wenn wir uns sehen sollten im Lost Level am, wann war das?
Dienstag,
ganz wichtig, Dienstag. Dann werde ich allen die freundliche Faust entgegenstrecken. Das ist ein Handshaker. Ich will euch nicht umboxen, aber ich boxe euch immer gerne an. Das ist mein Handshake. Von daher, das wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Und freue mich, falls das der Fall sein soll. Ansonsten auch sehen wir uns im Discord. Es wird eine spannende Woche. Wir hören uns.
Ja.
Tschüss. Tschüss. Ciao.